Also, selbst wenn wir die Legenden des Handballs durchgehen, wird es, glaube ich, nicht viel größer. Das liegt bei ihm daran, dass er die WM gewonnen hat, die EM gewonnen hat, die European League, mehrfach Champions League, deutsche Meisterschaft. Er hat alles geholt, aber ganz nebenbei hat er halt noch einen Rekord in der HBL gebrochen, von dem alle dachten, dass der für immer Nick Jhoun gehört. Deswegen ist er wirklich eine Legende, Legende. Und ich freue mich unglaublich. Es war ein bisschen schwierig vom Anlauf her, dass wir noch Zeit gefunden haben, frisch, nachdem er diesen Wahnsinns-HBL-All-Time-Torschützenkönig-Rekord gebrochen hat, dass wir mit ihm sprechen können. Hans Lindberg ist heute am Start bei Hand aufs Harz. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, ich sitze auf dem Spobis. Wir mussten uns so ein bisschen ein Zeitfenster finden, dass wir irgendwie zusammengekommen sind. Es hat aber, glaube ich, wunderbar funktioniert. Wenn der Ton nicht ganz so sauber ist wie sonst, dann sage ich schon mal sorry dafür. Aber wichtig ist ja, dass ihr den Hans gut versteht. Und ich hoffe, bei mir waren die Hintergrundgeräusche nicht zu stark. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz. Das ist die vorletzte Folge der Saison. Die gehört wirklich komplett einer Legende. Wie ging das bei Hans los mit dem Handball? Aber vor allem wollen wir klären. Ich habe es versucht, mit ihm zu ergründen. Wie war der Moment, als er diesen Rekord gepackt hat? Warum war er, gibt er ganz offen zu, er war auch ein bisschen genervt, als es dann soweit war. Warum ist das so? Erzählt er uns ausführlich und ich habe so ein bisschen versucht, mit ihm zu ergründen, was sein Geheimnis ist. Wie konnte er so unfassbar viele Tore in der HBL machen? Ich hoffe einfach, dass es euch genauso gefällt, wie es mir gefallen hat, mit ihm zu quatschen. Eine absolute Legende, nicht nur des Deutschen, sondern des Welt. Handballs. Ganz toll bringt das übrigens Stefan Kretschmer in der Sprachnachricht nochmal auf den Punkt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Viel Spaß mit Hans Lindberg. Hans, der Weg war ein bisschen weiter für uns, dass wir jetzt endlich zusammensitzen und mal podcasten. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Du hast ja unfassbar bewegte Tage hinter dir. Ihr habt die European League gewonnen. In Flensburg. Über deinen Rekord quatschen wir natürlich heute auch noch. Aber erzähle erstmal, wie war das Wochenende Flensburg und wie war die Party danach? Was war los die letzten Tage?
Zuerst war es natürlich ein intensives Wochenende mit einem sehr harten Spiel Samstag gegen Montpellier. Und das haben wir uns natürlich seit längerer Zeit natürlich geplant und versucht uns zu vorbereiten und hat es gut geklappt. Wir haben ja aus meiner Sicht, eine phänomenale zweite Halbzeit gespielt und höher gewonnen, als was der Unterschied eigentlich ist von den zwei Mannschaften. Aber das ist ja, wie es ist: Final Four, Wochenende und dann ist natürlich zack, Finale direkt nächsten Tag. Und da haben wir versucht, mal so best wie möglich irgendwie wieder Kräfte zusammenzukriegen, Energie in die Depots und natürlich uns zu vorbereiten auf Granollers.
Da wart ihr sicher gewarnt, ne? Weil die Flensburg rausgehauen haben, was, glaube ich, niemand gedacht hat.
Man muss sagen, wir waren gewarnt. Also das war ja gegen Flensburg natürlich eine große Nummer. Das hat, ich glaube, keiner damit gerechnet, auch nach wo, also ich glaube, in Flensburg hat ja in Granollers gewonnen mit zwei. Also von daher war es eine Riesenüberraschung.
Genau, auswärts knapp gewonnen und dann dachten wir alle, ja gut, das werden sie zu Hause ja wohl richten, ne? Und dann nix da.
Genau. Aber es halt, die haben ja wieder gezeigt im Halbfinale gegen Göppingen, wie weit man kommen kann mit die Einstellung und die Herz. Und man muss mal auch sagen, ein paar Spieler von dem hat ja, ich glaube auch, auf einmal kennt man die Namen von dem, wenn man das nicht vorher wusste. Ist eine geile Mannschaft, war ein geiles Spiel. Die gehen ja voll drauf. Also von daher Hut ab für die Leistung, die gemacht hat also in diesem Turnier. Aber natürlich, wir wollen ja gewinnen und haben die das gemacht. Und dann haben wir auch gut gefeiert. Klar. Zuerst natürlich mit den Fans auf die Spielfeld und danach ins Hotel, schönes Essen zusammen und mit Frauen und Leute aus der Geschäftsstelle und dann hat der Verein irgendeinen Raum irgendwo was gemietet für uns, wo wir auch zusammen ein bisschen Spaß haben könnten.
Und Hans, du bist schon eine Partykanone, ne?
Das weiß ich nicht, ob ich bin. Also, aber wenn man einen Titel gewinnt, dann soll man sich freuen als Mannschaft. Deswegen spielen wir ja alle. Wir wollen ja gern was gewinnen und Und da haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Titel zu holen, und das haben wir gemacht. Der erste Titel für Füchse seit den letzten 5 Jahren. Und wenn man nicht sowas feiern kann, dann, dann weiß ich nicht was.
Was dann, ne? Hast du absolut recht. Hans, du hast so viele Erfolge, vor allem die dänische Nationalmannschaft war natürlich so in den letzten, also ich sag mal eigentlich in deiner Ära, immer ein Top-Team. Ihr habt die großen Medaillen geholt, du bist Europameister geworden, du bist Weltmeister geworden. So eine European League, bist du da auch noch ein bisschen, weiß nicht, geht da der Puls bei dir nochmal hoch vor so einem Finale gegen Granollers, oder hast du so viel erlebt, dass dich das gar nicht mehr aus der Ruhe bringt?
Ja, das bringt mir nicht aus der Ruhe, aber ich bin immer noch da, wo ich bin ehrgeizig. Das war ja einer der Ziele, wir als Mannschaft uns vor der Saison gesetzt hat, dass wir zumindest Teilnehmer von Final Four sein wollen, und dann wollen wir das auch gewinnen. Mhm. Das war ein Ziel, und wenn du da stehst, dann willst du es natürlich auch erreichen. Ich verstehe natürlich deine Frage, und das ist ja auch nicht so hoch rangiert wie eine Weltmeisterschaft, zum Beispiel 2019 zu Hause in Dänemark.
Ja, ja.
Das ist ja klar, aber das ist ja einer der Ziele, die wir hatten als Verein und als Mannschaft, und die haben wir geschafft, und das freut mich riesig.
Waren eigentlich, also Dänemark, Flensburg, der Weg ist immer sehr kurz, da gibt es unglaublich gute Verbindungen. Waren viele dänische Fans eigentlich dabei? Gab es einen extra Hans-Lindberg-Fanclub?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, da waren schon viele Dänen in der Halle. Auch viele ich persönlich kenne, haben die Weg genommen. Das ist natürlich, wie du sagst, das ist ja eine kurze Strecke. Aber es ist halt, ich habe volles Fokus gehabt auf dem Spiel und weiß ja auch nicht so richtig. Natürlich habe ich natürlich gemerkt, wo die Füchse-Fans sind und wo die Granollers-Fans sind in der Halle. Aber es war eine tolle Stimmung, muss ich sagen. War geil zu spielen. Natürlich ist es auch einfacher jetzt zu sagen, danach, wo wir das gewonnen haben. Aber ich fand es war schön.
Ja, Finale war ja, glaube ich, die meiste Zeit ziemlich souverän, ne? Ihr wart, glaube ich, zur Pause schon so mit 5 weg, und hattest du mal das Gefühl, es könnte noch mal eng werden? Aus den Ausschnitten, die ich so gesehen habe, sah das so aus, als hattet ihr es echt gut unter Kontrolle.
Ja, wir haben ja eine kleine schwache Phase gehabt in der ersten Halbzeit, wo wir, ich glaube, wir liegen hinten mit 2 oder 3, wo die sagen, so nicht richtig klappt für uns.
So ganz früh, ne? Nach 10 Minuten oder so vielleicht? Ich glaube, da war der noch im Rückstand.
10, 15 Minuten. Ich glaube, wir sind hinten da. Aber das haben wir eigentlich schnell in den Griff gekriegt, und ich glaube, den Glauben an den Sieg war nie weg. Und wir haben das eigentlich von dem Zeitpunkt, finde ich, das gut kontrolliert.
Wenn wir auf die ganze Saison schauen, wenn ich mich richtig erinnere, ihr seid unglaublich souverän durch die Gruppenphase durchgegangen. Ihr musstet ganz schön beißen gegen die Kadetten Schaffhausen, ne, um dann überhaupt in das Final Four zu kommen. Was willst du aus deinem Gefühl sagen? Was hat euch so stark gemacht, dass ihr jetzt ja sagen könnt, wir sind der Titelträger, wir waren die beste Mannschaft der European League 2022-23?
Naja, zuerst haben wir uns, wie gesagt, souverän durch die Gruppenphase gespielt. Waren ein paar enge Spiele dabei. Gegen Skanderborg in Dänemark haben wir ein enges Spiel gehabt. Ich glaube, mit einer gewonnen. Aber grundsätzlich haben wir das sehr toll gemacht. War ein schweres Spiel gegen Kadetten. Ich war nicht dabei in den ersten Spielen in Kadetten, aber da haben wir uns schwer getan. Ich glaube, mit 4 oder 5 verloren. Und das ist halt immer eine schwere Ausgangslage. Aber da haben wir natürlich viele Spieler, die schon Erfahrung gemacht haben mit solchen Spielen. Und wir waren ja bereit und haben das auch hingekriegt. Aber es war natürlich nicht einfach. Aber das ist ja halt das Ding. Jeder redet so ein bisschen vor das Final Four Event. Alle waren ja, ey, Füchse, ihr seid ja Favoriten. Das ist halt ein Quatsch, weil solche Wochenenden ist ja immer... Da kann alles passieren.
Ja.
Also wirklich, da kann alles passieren. Und
aber der Favorit wart ihr ja trotzdem, oder nicht? Ich hätte jetzt auch gesagt, die Füchse sind der Favorit. Also,
ne? Ich würde nicht sagen, also ich fand nicht, das war im Halbfinale, waren ja kein klarer Favorit, dass wir oder Montpellier ist eine überragende Mannschaft.
Ja.
Das haben die auch teilweise gezeigt in der französischen Liga. Die haben ja, ich glaube, Paris schon weggehauen mit 13 oder 14 oder sowas. Von daher haben wir riesen Respekt gehabt und uns sehr gut vorbereitet auf dieses Spiel. Und ein Finale ist einfach, das ist was anderes. Da bist du schon da. Obwohl ja. natürlich, muss ich ehrlich zugeben, also ich bin immer noch müde davon. Ja. Natürlich geht es natürlich auch mit, dass es ein bisschen gefeiert hat, aber zwei Spiele auf so kurzen Zeit ist schon, muss ich sagen, eine harte Nummer.
Aber du bist auch noch jung, Hans.
Ja, so jung bin ich auch nicht mehr.
Hans, erzähl gerne mal von der Party. Ging es schon dann ich schätze mal, ihr seid mit dem Bus von Flensburg wieder nach Berlin gefahren? Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ging das Sonntag los? Wie war so die Stimmung? Was ist schon auf der Heimreise so passiert?
Ja, also wir sind ja in Flensburg geblieben nach dem Finale und haben da gefeiert. Mhm. Und auch bis ganz früh. Abreise also,
du hast die Sonne aufgehen sehen?
Ja, ja. Ich hab so viel geschlafen habe ich nicht. Ich glaube, ich habe Stunde oder zwei geschafft. Und dann haben wir eine Busfahrt gemacht zurück und da haben wir wieder losgelegt. Und ja. Dann,
mit den Fans dann, ne?
Montag. Mit den Fans Montag ist eine kleine Bühne aufgebaut bei unserem Trainingsgelände und da haben wir eine Stunde gemacht mit den Fans.
Ja, ja.
Da waren ja, ich glaube, ich war nicht alle da war in der Lage, um zu feiern, aber wir haben uns das Bestes gegeben.
Du gehst aber voran beim Feiern, oder? Also ich war jetzt nicht dabei, aber so stelle ich mir das vor. Wir haben ja einmal zusammen Saisonausklang in Berlin letzten Sommer gemacht. Da weiß ich noch, dass du ganz lange die Fahne hochgehalten hast, der Füchse. Das war eine Top-Leistung.
Ich versuche mal natürlich. Ich versuche mal, die jungen Leute zu zeigen, welchen Weg man gehen soll. Und ja, haben wir auch geschafft. Jeder, ich glaube, jeder hat einen sehr, sehr guten Abend gehabt, Sonntag. Sehr, ja. Stimmung war top. Ja.
Hans, auf dem Feld scheinst du gar nicht zu altern. Du wirfst unfassbar viele Tore nach wie vor. Wie ist es eigentlich beim Feiern so? Merkst du da, geht das noch so gut wie mit 21 oder ist es doch ein bisschen was anderes?
Ah, nein. Das ist schon anders geworden, aber das passiert auch nicht so oft. Also das hört sich, du nennst mich als Partykanone, das passiert ja. So oft gehe ich hier nicht feiern. Also ja. Das ist halt, das passiert ganz selten. Aber wenn, dann da bin ich auch dabei.
Ja, wenn dann richtig quasi, ne? Also wenn dann mal richtig feiern und nicht oft Halbgas. Hans, wenn wir noch ganz kurz in die Liga gucken, Champions League noch greifbar für euch, vielleicht sogar Meisterschaft noch greifbar oder kannst du dir nicht vorstellen, dass die Füchse und Magdeburg euch da nochmal ranlassen?
Also Meisterschaft, glaube ich, ist gar nicht mehr ein Thema. Mhm. Ich weiß schon, mathematisch ist es schon möglich, aber das... Ich kann mir nie im Leben vorstellen, dass Kiel das aus ihren Händen jetzt gibt. Und vor allem Magdeburg ist auch da. Ob da irgendwie eine Chance steht, dass wir die Platz 2 und Champions League teilnehmen nächstes Jahr kann, glaube ich auch nicht. Aber haben wir einfach Fokus auf unsere letzten drei Spiele und versuchen mal, die alle zu gewinnen und unsere Leistung da so abrufen. Und die Saison so gut wie möglich zu enden spielen. Mhm. Also.
Göppingen, Hamburg, Lembo habt ihr noch, ne? Und die Kieler müssten ja alle, die müssten zweimal verlieren und einmal unentschieden spielen, dass noch was um die Meisterschaft geht. Das ist, das ist bei den Kielern nicht so wahrscheinlich, weil mit dem Torverhältnis werdet ihr sie auch nicht mehr holen. Hans, lass uns natürlich über diesen unglaublichen Moment reden. Bevor ich irgendwas dazu sage, erzähl mir gerne einfach, als du dann dieses 2906. Tor gemacht hast und an Kyungshin Yoon vorbei warst, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du All-Time HBL Torschützenkönig warst?
Ja, was ist eigentlich durch meinen Kopf gegangen? Erleichtert? Jetzt war es ein Thema so lange Zeit. Jeder hat mich durchgefragt und wann und endlich mal und du bist ja jetzt so knapp davor und ja, aber lass mal erstmal darüber sprechen, wenn es schon passiert. Jetzt natürlich passiert, ich bin stolz, aber in dem Moment war es auch so ein bisschen so okay, weil war in Pause im Spiel und ich war so, komm, ey, lass mal weiterspielen. Ich war schon, natürlich, gerade wo das Tor gefallen ist, bin ich so, oh, stimmt, oh, jetzt war es, okay. Jetzt ist passiert. Aber ich, war, ich wollte einfach.
Hattest du nicht im Kopf, okay, also du musstest 10 machen, nee, in dem Spiel. Ja, was ich, für einen Normalsterblichen nicht drin ist, für einen Hans Lindberg ist das ein normaler Sonntag, muss man sagen.
Nein, nicht so. Aber ich habe ja, ich habe versucht, mal einfach Gas zu geben und gut zu spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir haben ja den Spiel davor in Bergische verloren. Mhm. Irgendwie wollen wir das natürlich besser machen. Und vor allem, wir haben ja auch unsere Probleme gehabt, in Minden verloren. Von daher war es kein, kein Selbstgänger, dass man Minden schlägt.
Ja.
Und mein Fokus war eigentlich darauf, um so effektiv wie möglich im Spiel meine Chancen so ausnutzen und zu gewinnen. Und dann war es natürlich, ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Hallo winken und was weiß ich denn. Und dachte, okay, lass mal weiterspielen. Wir sind nicht fertig, aber es war natürlich schön. Ich freue mich, ich bin stolz.
Aber das ist doch ein war dir nicht klar, dass das Spiel unterbrochen wird eigentlich, wenn es soweit ist?
Ich habe es so ein bisschen von der Seite so gehört, aber ich wusste auch nicht, was geplant war, ob was geplant war. Und weil meine Frau hat ja auch nichts verraten. Sie wusste schon ein paar Sachen, aber ich glaube, die meisten hat ja nicht damit gerechnet, dass ich das gegen Minden machen würde, weil die Spiele davor habe ich nur zwei Tore gemacht in jeder und das war so, okay, jetzt muss er 11 machen, das schafft er nicht. Und dann habe ich das trotzdem gemacht und ich glaube, ein paar waren ein bisschen überrascht, dass es schon da passiert ist.
Ja. Du selber auch?
Was heißt überrascht? Also ich, irgendwann wird das passieren, weil ich bleibe ja noch ein Jahr. Also von daher war es ja, ja. Das war ja, ja nicht so irgendwie ein Lauf gegen der, wie heißt es, ein Lauf gegen der Zeit oder irgendwie. Irgendwann will ich es schaffen. Ja. Und ich bin einfach froh, dass jetzt. Das hört sich so doof an, wenn ich sage, jetzt ist erledigt, jetzt habe ich das geschafft.
Ja.
Jetzt kann ich mal, können wir mal weiter einfach Handball spielen oder als Mannschaft uns fokussieren und was zu gewinnen.
Wahrscheinlich, ne, genau, den Titel habt ihr jetzt eingepackt und dann geht es noch die HBL-Saison zu Ende zu bringen. Weißt du, ich denke mir halt, das ist so ein historischer Moment. Also du hast das jetzt geknackt. Ob den irgendwann mal wieder jemand knackt, kann sein, aber das dauert noch Jahre. Und weißt du, das ist so ein einmaliger Moment. Ich finde, dann ist es schon irgendwie cool zu sagen, ey, jetzt machen wir mal kurz Stopp, jetzt zelebrieren wir diesen Moment. Aber du bist da gar nicht so? Hast du dir, weil du jetzt mehrfach gesagt hast, oh, ich will weiterspielen, oder hättest du gesagt, doch, komm, Leute, lass uns doch nach dem Spiel feiern, sozusagen?
Doch, natürlich bin ich stolz. Ich fand es auch schön, aber ich war trotzdem da, wo ich war voll fokussiert, ich war konzentriert auf das Spiel und da war es so ein bisschen, okay, was passiert eigentlich jetzt? Ich wusste nicht so richtig, wo so hingehen und wohin so hinschauen und und wie lange das geht oder da will, also Pop hat ja so oft gesagt, hey, geh mal deine Mannschaft gratulieren. So, ja, okay, stimmt, dann mache ich das. Okay, hey, hallo. Und,
aber du warst auch ein bisschen überfordert. Auf gut
Deutsch. Ja, war ich.
Zu Recht, den Moment gibt es nur einmal im Leben. Ne?
Aber es ist natürlich auch ein, also muss man sagen, das ist ja ein ich hätte nie gedacht, dass ich den Rekord brechen würde. Also es war schon, vor ein paar Jahren hätte ich so gedacht, ey, das ist viel zu weit weg. So viele Tore, das kriege ich nicht hin. Und dann ist natürlich auch die Tore, den Saison, wo wir Insolvenz mit HSV damals gegangen ist die Tore weggenommen.
Du hast eigentlich noch fast 150 mehr, muss man sagen. Ne, ich glaube, 144 wurden dir deswegen gestrichen.
Ja, genau.
Das kommt noch oben drauf.
Und dann ist das gestrichen. Habe ich gesagt, okay, jetzt ist halt viel, viel zu weit weg. Also von daher habe ich eigentlich seit lange keinen Fokus drauf gehabt. Einfach, das hört sich auch falsch an, weil grundsätzlich habe ich keinen Fokus drauf. Ich versuche mal einfach so gut zu spielen wie möglich, um meiner Mannschaft zu helfen. Und als Außen stehe ich ja da in der Ecke und muss ja natürlich warten, dass entweder jemand 7 Meter kriegt oder jemand Bock hat, mir den Ball zu geben. Und das versuche ich mal am besten wie möglich. Und dann auf einmal ist natürlich, nach dem letzten Saison habe ich eine gute Saison gespielt und auf einmal war es angreifbar. Auf einmal war es in der Nähe und Ist natürlich das da, ist natürlich
erst,
auch.
Das wollte ich gerade fragen. Ist dir das in der letzten Saison erst klar geworden, wo du nochmal Torschützenkönig mit 40 Jahren geworden bist, was ja eine unfassbare Leistung ist? Ist dir da erst, da, in der letzten Saison, ist dir erst klar geworden, okay, ich könnte den doch packen, den Rekord?
Ja, eigentlich schon, weil ich habe ja eigentlich aus Prinzip zu dem Zeitpunkt nur ein Jahresvertrag noch gehabt. Und da war es schon okay. Ich weiß nicht, also war schon so okay. Jetzt auf einmal habe ich die Möglichkeit, wenn ich mir fokussiert und gut spiele und weitermache, wie ich mache, dann kann ich die schon schaffen. Mhm. Und da war es mir natürlich bewusst.
Ich finde, Hans, es gab dann nochmal einen Moment, als du deine Verletzung hattest. Und zu dem Zeitpunkt, es gab ja dann den Moment, wo dir eigentlich schon klar war, dass du die Füchse verlassen wirst nach der Saison. Dann war klar, okay, du musst es in dieser Saison machen. Dann hast du dir die Hand gebrochen. Hast du da nochmal gedacht, oh Gott, jetzt schaffe ich es doch nicht mehr? Kamen da nochmal Zweifel auf?
Nein, weil der Vertrag war schon fix da. Das ist schon... Das war schon unterschrieben und ich wusste schon, dass ich noch ein Jahr spielen würde. Es war nur nicht offiziell.
Ach doch, ich wollte gerade fragen. Okay, also das wusste, ja. Weil ich glaube, als ich von deiner Verletzung erfahren habe, wusste ich noch nicht, dass du nächstes Jahr bei den Füchsen spielst. Ah, aber du wusstest es schon, okay.
Mhm. Ich wusste es schon. Ja. Von daher war das ja kein Thema. Da habe ich mir nur versucht, mal den Fokus hinzukriegen, dass ich mal das schaffe, wieder zurück in diese Saison zu kommen. Das war das Ziel. Es war nicht klar auf den Zeitpunkt, wie lange das dauern würde. Mhm. Und da habe ich einfach versucht, mal Kopf abzuschalten und dann wieder hart zu trainieren, dass ich mal in eine gute Verfassung zurückkommen könnte.
Und hast du, war das damals, so wie ich das verstanden habe, fandst du das nicht so cool, dass dein Vertrag nicht verlängert wird? Ich habe es damals so verstanden, du hast es ja, glaube ich, von einem dänischen Medienmann erfahren. Warst du da mal kurz ein bisschen sauer und dann habt ihr euch aber wieder zusammengesetzt? Oder wie kam es zu diesem, also Walter Krinz hat sich ja verletzt, so ging die Tür quasi nochmal auf, dass du nochmal verlängerst. Aber wie war so das Hin und Her in deinem Kopf? Erst Hans Lindberg geht, dann Hans Lindberg bleibt doch.
Okay, wo soll ich mal da anfangen? Ich weiß, wie der Profisport ist. Das ist ja kein Thema. Das war auch nicht das Problem. Jeder Verein hat ja den Möglichkeit, die Mannschaft zusammenzustellen, wie die wollen. Ohne mich oder mit mir. Das Gleiche hat jeder Spieler. Jeder Spieler hat ja auch die Möglichkeit, wenn der Vertrag zu Ende ist, irgendwo anders einen Verein zu gehen. Das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war ja den Verlauf. War schon Gespräche darüber, ob ich weitermachen wollte oder nicht. Und ich habe es klar gesagt, ich möchte gerne ein Jahr noch machen. Aber wenn er das nicht wollte, dann sag Bescheid. Dann sagt das. Ich bin ja nicht nur da in der Situation, wo ich 20 bin und hat ja ein Nintendo in meinem Rucksack. Ich habe ja zwei Kinder, ich habe ja eine Frau. Gibt schon viel Planung, wenn man auf einmal einen Standort ändern muss. Und das ist natürlich klar, wenn ich nicht weiterspielen sollte in Berlin, dann müsste ich was anderes aussuchen, ob ich da aufhören wollte oder woanders spielen wollte. Ist natürlich klar. Oder habe ich klar gesagt, wenn er weiß, was ihr wollt, ob ihr weitermachen will oder nicht, dann gibt Bescheid. Und die Bescheid habe ich dann nicht gekriegt von Verein, habe ich ja von einem dänischen Journalist gekriegt. Und das fand ich ärgerlich. Das habe ich auch gesagt und das war eigentlich das. Also ob der Verein mit jemand anderen holt, das ist ja, das haben die Recht dazu. Das ist ja, so ist es halt. Genauso wie ich den Recht habe zu sagen, hey, ich gehe woanders hin. Das war ja nicht das Problem. Also von daher, das war eigentlich schon direkt danach geklärt. Es war ja kein großes Thema. Das finde ich ärgerlich, die Art und Weise. Auch weil ich bin schon hier seit 7,5 Jahren, fühle mich wohl, versuche immer meine beste Leistung zu geben. Und ich sage, das Einzige, was ich möchte, ist ein bisschen Ehrlichkeit. Und das ist ja ein Thema, der eigentlich schon seit langem geklärt ist. Ich habe meine Sache dazu gesagt. Wir sind ja dann trotz haben wir ja trotzdem eine Lösung gefunden.
Das finde ich auch ganz toll, ehrlich gesagt. Ja, dass das dann möglich ist. Und ich finde, man muss das Thema noch mal aufmachen, um zu verstehen, warum ich diese Sprachnachricht, die jetzt kommt, von deinem Chef sozusagen, ne? Weil es gibt auch den Gegenpart zu, ihr dachtet dann klar, erst, es geht nicht weiter, dann doch weiter. Und ich glaube, ich habe selten in diesem Podcast, ich habe schon viele Sprachnachrichten abgespielt, aber ich glaube, wertschätzender war es noch nie.
Hallo Schmiso, hallo Hans, Stefan Kretschmer hier. Wahrscheinlich habt ihr viel Spaß und wahrscheinlich wird auch die 2-Stunden-Marke diesmal geknackt in diesem Podcast und ein neuer Rekord, nicht nur was die Torschützenliste angeht, sondern auch was die Redezeit dieses Podcastes angeht, aufgestellt. Völlig zu Recht, denn in diesem biblischen Alter hast du natürlich 100 Geschichten zu erzählen. Hätte ich auch über dich, mache ich aber nicht, weil eine Sache mir heute wichtig ist, und zwar das auszudrücken, was ein bisschen kurz gekommen ist in letzter Zeit. Natürlich bist du für diesen Rekord gefeiert worden, aber was das wirklich bedeutet und die Wertschätzung, die du damit einhergehend verdient hast, das kam mir tatsächlich ein bisschen zu kurz. Du bist einer der ganz Großen unseres Sports. Du musst einer der größten Rechtsaußen in der Geschichte sein, um diesen Rekord aufgestellt zu haben. Dafür mein absoluter Respekt. Ich weiß, was du für die Füchse Berlin in den letzten 3 Jahren bedeutet hast und im nächsten Jahr auch noch bedeutend wirst, nicht nur sportlich, auch menschlich. Du bist ein Anführer, du bist nicht immer ein bequemer Typ, aber das zeichnet dich aus. Das ist auch wichtig für so eine Mannschaft. Und freue mich einfach, mit dir arbeiten zu dürfen, auch weiterhin. Und deswegen nochmal, Hans, meinen absoluten Respekt, wenn du in 10 Jahren die Handballschuhe dann an den Nagel hängen wirst, weil so lange wirst du ja mindestens noch spielen, dann kannst du voller Stolz auf deine Karriere zurückblicken und ruhigen Gewissens sagen, du hast das Maximale rausgeholt und wirst in die Geschichte eingehen als einer der Größten auf deiner Position. Und das ist viel wert. Neben der Tatsache, und das kriege ich gerade natürlich am eigenen Leib mit, dass du unfassbar viele Leute, Kinder inspirierst, die nicht zuletzt wegen dir anfangen, Handball zu spielen. Und das ist, glaube ich, noch ein größeres Vermächtnis. Also, habt Spaß. Respekt nochmal. Ich hoffe, dass das im Podcast auch rauskommt. Schmiso als Nicht-Fachmann unserer Sportart hat ja da nicht immer die nötige Sensibilität. Deswegen wollte ich hier nochmal einen kleinen Input geben. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Das ist Stefan Kretschmer. Also Kretsche, erstmal tausend Dank für eine der geilsten Sprachnachrichten ever, aber dass du 2:20 so nett reden kannst und dann unbedingt dem schwachen Glied dieses Podcasts noch einen überbraten musst, das werde ich niemals verstehen. Das nur am Rande. Spaß beiseite. Hans, was möchtest du Kretsche antworten auf diese Eloge, die, glaube ich, keiner besser halten hätte können als er?
Das freut mich sehr, sowas zu hören von Kretsche. Ich schätze ihn sehr. Ich finde, dass er macht einen hervorragenden Job hier in Füchse. Hat ja den Verein einen Schritt höher gebracht. Mhm. Und natürlich er als Fachmann und auch ehemaliger Spieler schätze ich sehr, dass er das für mich haltet. Von daher vielen Dank. Freue mich zu hören, sowas. Und er hat ja vielleicht recht. Ich habe ja nicht kapiert so richtig, was dieser Rekord vielleicht bedeutet. Das ist ja halt, also ich das hört sich komisch an, aber ich spiele ja nicht für sowas. Ich spiele ja auch nicht, um Torschützenkönig zu werden. Wenn ich das schaffe, ja, ich bin natürlich stolz, dass ich das letzte Jahr mit 40 geschafft hat. Aber das ist halt nicht das Wichtigste. Ich möchte ja Handballspiele gewinnen und nicht persönliche Ziele vorstellen. Also es ist halt, ich bin stolz drauf, aber ich glaube, das werde ich erstmal so richtig kapieren, wenn ich irgendwann aufhöre.
Ich wollte dich gerade fragen, ne? Wahrscheinlich, du machst ja auf jeden Fall noch ein Jahr. Ich weiß nicht, ist danach eigentlich immer noch denkbar? Wird das nächste Jahr definitiv dein letztes oder kannst du dir vorstellen, dann mit 43 immer noch Handball zu spielen, wenn du nochmal verlängern solltest?
Naja, aber ich weiß ja, das ist definitiv mein letztes Jahr in der Bundesliga. Ist schon offiziell geworden, dass ich nach Dänemark geht,
ja,
und gehe zu meinem Kindverein.
Mhm. Das hast du mal auf Instagram, habe ich es gesehen, ne?
Ja. Genau.
Hast du das schon mal gezeigt?
Da gehe ich hin und versuche mal, meinen Kindverein erst hoch zu kriegen in der Top in dänischen Handball. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Wir wollen ja einer der die Mannschaften, der vielleicht auch mit der Zeit europäisch spielt. Ob ich da ein Teil werden, wo ich aktiv spiele, glaube ich nicht. Ja. Der Plan ist, dass ich zuerst ein Jahr spiele und dann schauen wir mal, ob ich noch ein zweites Jahr dazu. Aber Plan ist, dass ich mal reingehe in eine Rolle als Sportdirektor da und Kader zusammenzubauen, zusammenzustellen, Sponsoren zu finden, versuchen mal meine Rolle da irgendwie so ausnutzen, dass ich mal was Großes mit da, wo es alles angefangen hat, zu machen.
Mhm. Das finde ich ganz toll, dass du da, das ist ja dann das, was man pathetisch oft gerne so das Zurückgeben nennst, aber ich glaube, das trifft es da wirklich sehr gut. Hans, die andere Sache würde mich echt sehr interessieren. Also ich kann es dir ehrlich sagen, für mich ist das ganz, ganz einfach, egal wo deine Karriere jetzt noch hin weiterführt, aber allerspätestens, ich bin so jemand, der gerne auch mal über Zahlen im Sport diskutiert und mit dieser Zahl, wie viel es dann noch werden, mal gucken, aber es ist doch klar, dass du einer der, du hast in der besten Liga der Welt die meisten Tore gemacht. Es ist doch klar, dass du einer der besten Rechtsaußen aller Zeit warst. Jeder würde dich in jedes Legendenteam wählen. Ist dir das wenigstens schon bewusst und du brauchst dann vielleicht noch 2-3 Jahre nach der Karriere, um dir wirklich über die Tragweite bewusst zu werden oder machst du dir nicht mal das bewusst?
Aber da waren ja, also das ist ja immer so eine, ist immer so eine Geschmackssache, weil da gibt es ja andere Spieler, der unfassbar gut gespielt hat, auch in meiner Position. Und es ist auch schwer zu vergleichen. Also wenn du einen nimmst, zum Beispiel wie ein Luc Appelot, ist auch ein hervorragender Spieler, der mit unfassbar vielen Titeln rausgeht. Ich kann ihn zum Beispiel nicht vergleichen, weil er hat ja einen Vorteil, der springt ja unfassbar gut und das habe ich nie gemacht. Also ich hebe kurz mein Bein. Ich hebe immer kurz mein Bein hoch, um überhaupt mal Luft runterzukriegen.
Naja, ganz so schlimm ist es auch
nicht. Und bin ja auch nicht der Schnellste, der vorne rennt oder sogar hinten. Von daher, ich habe immer versucht, mal so effektiv wie möglich rauszugehen vom Spiele, die meine Chance zu ausnutzen, meiner Mannschaft zu helfen. Klar, ich bin mir bewusst, dass ich mal eine große Karriere gehabt habe. Ich hätte mir auch nie gedacht, damals in 2007, wenn ich nach Hamburg gegangen wäre, da habe ich mal ein Ziel gesetzt, okay, 10 Jahre in Deutschland, das wäre schon cool, das zu schaffen. Und jetzt bin ich schon da, wo ich 16 Jahre hier in der Bundesliga gespielt habe und nächstes Jahr 17. Das hätte ich nie daran geglaubt, dass ich mal schaffen würde. Von daher bin ich stolz, dass ich immer noch in der Lage bin, Leistung zu bringen in meinem Alter. Und ich hoffe damit, dass, weil damals, wo ich raus zum Deutschland gegangen bin, von Dänemark, da war es immer so, okay, wenn man schafft, bis 35 zu spielen, dann hat man eine tolle Karriere gehabt. Dann schafft die Körper nicht mehr. Und da hoffe ich mal, dass ich mal zumindest gesagt habe, dass man schon mit einer guten Einstellung und richtigen Training schon länger spielen kann. Und wenn man Spaß dabei hat, dann soll man das auch machen.
Den Spaß verkörperst du, glaube ich, immer. Das finde ich total spannend. Kannst du das, ich glaube, in der Tiefe ist es sehr komplex und jeder muss das für seinen Körper finden. Aber kannst du sagen, was waren für dich so Richtlinien, dass du gesagt hast, das kann ich für meinen Körper tun, um möglichst lange zu spielen und inzwischen spielst du ja wirklich episch lange.
Aber ich versuche mal darauf zu achten, was mein Körper für Signale sendet. Manchmal ist es halt, ich brauche mal Ruhe. Manchmal ist es halt, ich brauche mal Konditionstraining. Ich versuche mal darauf zu achten, beim Krafttraining, dass ich mal nicht übertreibe, weil das ist ja ein Ding, habe ich ja auch, also junge Spieler habe ich ja auch gesagt, okay, jetzt muss ich mal rein ins Kraftraum und richtig ja. Gas geben hier ja. Und alle die Fehler habe ich auch gemacht und jetzt versuche ich mal das alles halt, weil ich bin ja ein Handballspieler, ich bin ja nicht da, um zu zeigen, wie stark ich bin. Ich mache mal den Krafttraining, um zu performen zu können, um Leistung zu bringen und immer noch im Kopf zu haben, dass die 60 Minuten auf dem Spielfeld ist das Wichtigste. Und da versuche ich mal eigentlich die ganze Zeit mich so zu vorbereiten, dass ich das machen kann. Mhm. Und dann ist es natürlich auch gleichzeitig da, wo ich sage, ja, aber ich versuche mal gleichzeitig Spaß zu haben dabei. Das heißt, ich schätze, dass ich mal in eine Halle kommen kann. Meine Arbeit steht davon, dass ich mal 2 Stunden am Tag trainiert, mein Körper fit haltet, was ich dann, wenn ich aufhöre, dann muss ich wahrscheinlich ein Kontingent zahlen in einem Fitnesscenter. Und jetzt verdiene ich Geld drauf, mich fit zu halten. Und das schätze ich. Ich schätze, dass ich mal so eine Möglichkeit hat. Ich weiß, wie viele Handballspieler, der sowas möchte, der sowas gern möchte und sehr gern will, schaffen, in die Bundesliga zu spielen, weil daher schätze ich das und ich schätze, dass ich das so lange kann, wie ihr das jetzt geschafft hat.
Hans, du hast das so scherzhaft gesagt, du bist jetzt nicht der mit der Riesenathletik, sag selber, du bist auch nicht so schnell und du hast jeden Wurf drauf, aber du bist ja jetzt auch nicht, wenn ich zum Beispiel an Kretsche denke, da hat man ja so richtig, was waren das für irre Wurfvarianten oder so. Was ist bei dir? Bist du im Kopf einfach so viel besser als die anderen oder wie machst du das? So viele Tore mit so einer, du hast glaube ich auch in deinem Rekordspiel keinen verworfen oder einen oder so? Also bei dir ist ja regelmäßig.
Letzte verworfen.
Den allerletzten hast du verworfen.
Ja, aber ich habe, was soll ich da sagen? Da gibt es ja immer Spieler, die sind schneller als ich oder springt höher, habe ja besser Technik. Ich habe schon viele Varianten von Würfen und so, aber das Tor zählt das Gleiche, ob das ein Dreher ist oder ein harter Wurf. Und in einem Spiel, da bin ich so fokussiert drauf, um zu gewinnen und die Tore zu machen, dass ich mal dem Team helfen kann. Und dann ist es ja egal, wie das aussieht. Ich finde, die verschiedenen Wurfvarianten ist natürlich damit zu helfen, dass der Torhüter nicht weiß, was kommt. Und ich versuche mal immer noch mit, schwer zu sagen, zu entwickeln, aber ich versuche mal mich immer noch zu verbessern. Habe ich eigentlich seit meiner ganzen Karriere versucht, zu schauen, was ich mal machen kann, um besser Leistung zu bringen. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren angefangen, wieder Videos zu schauen auf Torhütern. Das habe ich früher als junger Spieler versucht, hat es ja mehr negativ gebracht als positiv und deswegen habe ich das weggelassen und dann habe ich mal so, okay.
Weil sich dein Kopf zu sehr beschäftigt hat? Also ich versuche da einen zu werfen, weil der vielleicht so reagiert oder?
Ich habe es versucht mal irgendwie damals so auszunutzen, okay, was macht der Torhüter, welche Bewegung und das hat mir so ein bisschen festgelegt im Kopf, bevor ich eigentlich rein ins Spiel komme und da hat es nicht geholfen. Ich habe ja nicht richtig die Weg gefunden, dass für mich was gebracht hätte. Deswegen habe ich das weggepackt und dann habe ich mal vor ein paar Jahren gesagt, okay, warum, lass mal schauen, was brauche ich, was kann ich mal nutzen von Videovorbereitung für mich, nicht als Mannschaft, aber für mich als Spieler. Und das versuche ich mal und das hat sehr viel gebracht für mich. Und jetzt habe ich mal den Weg gefunden, wo es mir hilft und das ist da, wo ich sage, Das muss jeder Spieler so versuchen für sich, weil das ist nicht sicher, dass das, was für mich funktioniert, funktioniert für einen Walter Grinz. Da habe ich mal versuche ich mal immer die richtige Weg zu finden für mich.
Hast du, weißt du, was für mich im Interview danach bei Sky standest du bei Carsten und hast gesagt, so ungefähr, ja gut, meine Familie hat ja gesagt, sie kommen, weil heute könnte es ja passieren und dann wusste ich, da muss ich den Rekord heute auch brechen. Hast du das? Das war für mich so Classic Hans Lindberg. Hast du das auch? War das so dahingesagt oder war es wirklich eine Motivation, dass du wusstest, ach komm, es steht alles bereit, die sind alle da?
Ja, aber es war, wenn ich mal, versuche mal ehrlich zu sprechen darüber, ich war ein bisschen genervt von die ganzen Dinge, weil es halt der Rekord kommt, wenn es kommt. Und aber das war ja trotzdem, wir müssen mal planen, welches Spiel wir das, wo du das knacken soll. Und das muss ja ein Heimspiel sein, weil wir wollen ja gern was machen. Und okay, was mache ich denn, wenn wir ein Auswärtsspiel steht unentschieden und ich kann das knacken und dann, was soll ich dann nicht das Tor machen oder was soll ich, wie?
Ja, dann muss Robert Weber reinkommen, du auf die Bank.
Aber vor den allen war ich so ein bisschen genervt, weil ich habe es gemerkt, dass es mir auch im Kopf ein bisschen gestört hat. Ja. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich will ja einfach auf das Spiel fokussieren und versuchen, gut zu spielen. Und dann ist es halt von einen Monat lang darüber so reden und hier und da. Auf einmal hat es alles aufgehört, weil wir haben ja in Bergisch verloren und ich habe ein schlechtes Spiel gespielt, ausgewechselt, Halbzeit und war es auf einmal, aber jetzt momentan macht er auch kein Tor. Und, keiner hat mir irgendwas gesagt, eine Woche lang. Und dann am Morgens vor dem Spiel habe ich so meine Frau gesagt, weil meine Frau war ja, sie war ja weg den ganzen Tag, habe ich gesagt, hey, habe sie geschrieben, so hey, weißt du was? Ich glaube, ich knack den heute. Ich mache 12 Buden heute. Also von daher,
komm.
Weil es war auch so, komm lieber in der Halle, weil es war 20.30 Uhr und mit meinen zwei Jungs ist es ein bisschen zu spät, aber sag, hey, ich habe das Gefühl, es wird heute. Und ich weiß nicht, ob sie da angerufen hat zu meinen Eltern oder ob die schon von sich selbst spontan irgendwie, weil ich habe mit meinem Vater morgens gequatscht und er hat ja nichts davon gesprochen und ich habe gesagt, weißt du was? Ich habe auch so meinem Papa gesagt, ich glaube, ich mache heute genug Tore, um dann den Rekord zu brechen. Ich so, ja, ey, aber sicher? Ich so, ja, sicher kann ich es ja nicht sagen. Und dann zufälligerweise, ich wusste es nicht, aber auf einmal geht das Spiel an und dann sitzen meine Eltern da. Da sind die spontan einfach losgefahren mit Auto.
Ach, das wusstest du nicht. Du hast sie dann erst gesehen und auf einmal war krass. Okay.
Genau, dann hat meine Frau für die Karten besorgt und da waren die da. Und weil mein Papa hat gesagt, ich habe es irgendwie auch ein Gefühl. Wahrscheinlich passiert es nicht, aber 5% Gefühl ist da und wenn er das macht, dann will ich mich tief ärgern, wenn ich nicht da sitze in der Halle. Und das zum Glück waren die da. Das war da bin ich sehr froh, dass meine Eltern da waren. Klar. Mhm.
Ja. Hans, danach gab es, du wurdest geehrt natürlich von den Füchsen, Kretscher hat was gesagt, Bob hat was gesagt, es gab diese auf der Videoleinwand, ne, haben die anderen, ich glaube Nick Jun habe ich nicht gehört. Ich weiß auch nicht, wie gut sein Deutsch ist, aber der Rest hat, glaube ich, die anderen großen Torschützen der HBL, Martin Schwalb und so weiter, die haben sich alle per Video gemeldet. Gab es für dich, ich weiß nicht, war es dann das Schönste, dass deine Familie da war, bei deiner Frau, gab es irgend so einen Moment, der dir besonders hängen bleiben wird von diesem Tag?
Ich freue mich riesig, dass meine Frau und meine zwei Kinder da waren. Ich bin stolz drauf, dass ich mal noch spielen kann und meine Kindern zeigen kann, dass ich mal ein bisschen mit der Handball was kann.
Ein bisschen was.
Aber es halt, ich bin stolz und sehr dankbar von alle die Nachrichten. Ich bin, dass ich mal mit so große Persönlichkeiten und Spielern durch meine Karriere gespielt hat und gespielt gegen. Das freut mich riesig. Tolle Sachen erlebt mit viele Spielern hier in Berlin, mit der Nationalmannschaft in Hamburg. Sachen, die ich nie vergessen will, auch Sachen, die nicht zu diesem Podcast gehört. aber Weltklasse-Erlebnisse, muss ich sagen. Und das macht mich stolz, dass ich mal natürlich auch ein Teil von all diesen Spielerns Geschichte und Karriere war.
Ja. Gibt es irgendwas, wenn du es so anreißt, gibt es irgendeine Geschichte, die du gern teilen würdest, auch jetzt weg von dem Rekord, so aus deiner Karriere, irgendwas, wo du sagst, boah, ich glaube, das sollten die Leute mal hören oder das würde ich gerne erzählen?
Doch, eine so rausbinden, weiß ich nicht so richtig.
Ich will dich immer gar nicht in die Ecke schieben. Oder ich sag dir zwei Sachen. Eins sportlich. Ich habe mal mit Schwalbe über dich gesprochen und der hat gesagt, das Krasse beim Hans war immer. Ich dachte so, ach ja, keine Ahnung eigentlich, was der heute gemacht hat. Und dann kommt jemand in die Kabine und sagt, der Hans hat heute schon wieder 10, der hat schon wieder 12 gemacht und so. Das erzählt Schwalbe immer über dich. Und Pommes, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dir konkret zu tun, aber Pommes hat mal hier im Podcast gesagt, als wir Meister geworden sind, das waren mit dem HSV, das waren keine Feiereien, das waren Orgien. So, das sind Sachen, die ich schon mal über diese Hamburger Zeit weiß. Vielleicht möchtest du ja eins von den beiden noch vertiefen.
Jetzt, wo du sagst, habe ich eine Geschichte, aber das war ja auch Hamburg, das war ja jetzt, wo Schwalbe sowas sagt, da habe ich eine Geschichte, wir haben ja Auswärtsspiele in Tucson-Lübeck und und dann kommen wir zu der Halle, wir fahren direkt dahin, ich glaube Busfahrt ist so 4 Stunden oder was weiß ich, und wir fahren am Tag und da kommen wir zu der Halle und meine Tasche ist nicht da in der Bus und ich schaue mal, hey, wer macht jetzt Spaß? Ich dachte jemand, weil es war so ein irgendein Thema, sowas, Taschen verstecken und so und ja. ich sag kein Wort, ich gehe einfach rein in der Kabine und schaue mal ein bisschen rum und so und auf einmal klingt einfach so in meinem Kopf, nein, meine Tasche steht ja in der Geschäftsstelle in Hamburg.
Nee.
Und dann musste ich mal Schwalbe sagen, hey Schwalb, können wir mal kurz sprechen? Das ist Stunde 20 vorm Spiel. Ich sag, ja, was ist? Ich habe meine Tasche nicht dabei.
Oh no.
Und dann lachte so ein bisschen, sag, was hast du? Meine Tasche steht in der Geschäftsstelle in Hamburg. Ich habe keine Sachen damit. Und bei mir ist ja halt Einlage, ich bin Plattfuß und ich habe so Ankelschonern und die ist gar nötig, um dass ich spielen kann. Und er steht einfach und sagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Sie, doch. Und dann dreht er sich einfach um und sagt, da müssen wir eine Lösung finden. Dann haben wir einen jungen serbischen Spieler gehabt, Stefan Terzic, hat einfach gesagt, so was, Stefan, was für eine Schuhgröße hast du? Und er sagt, ja, Größe 51.
51?
Ja, 51. Und ich habe Größe 48. Sag, gut, dann hast du Schuhe da. Stefan, geht Hans deinen Schuh? Habe ich versucht, mal so ein bisschen Papier vorne in die Schuhe. So, das nicht,
so das waren ja Clowns-Schuhe für dich dann
ja,
quasi.
Ja, genau. Aber viel zu lang. Und dann völlig eingetaped, um zu spielen. Und, dann haben wir gewonnen und ich habe 17 Buden gemacht ins Spiel.
Nein, dann, 17.
Doch, alles getroffen. Ja, und dann habe ich, weil ich habe keine Einlage dabei hatte, habe ich mal Rückenschmerzen gehabt, eine Woche lang, aber das Spiel gewonnen und da habe ich natürlich auch ein schönes Strafe in der Mannschaftskasse zahlen müssen. Aber geil, das haben wir natürlich gut hingekriegt.
Und hast du immer in Schuhgröße 51 gespielt, oder?
Nein, aber Terzic da hat ja natürlich auch gesagt, das war natürlich, er war stolz, weil er hat ja beigebracht dann zum Spiel, hat ja, das war meine Schuhe. Und sagt, du kannst sie jetzt haben, wenn du willst, ja, ist alles gut.
Oh Gott, wie geil, ey. Aber ist das, ich weiß nicht, Hans, hattest du da so ein bisschen schlechtes Gewissen, was sich dann nochmal, bei Kretsche war das ja immer so, wenn der mal vielleicht länger unterwegs war, als er sollte vor dem Spiel, erzählt er immer, war er besonders gut. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, oh Gott, jetzt habe ich meine Schuhe, jetzt muss ich besonders viele Tore werfen?
Ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen, habe vor dem Spiel angefangen und dann ist okay, ich muss mal jetzt eine richtige Leistung bringen und vor allem hoffentlich verlieren wir nicht. Mhm. Weil dann wäre es natürlich problematisch, aber wir haben das gut hingekriegt. Ich habe zum Glück ein gutes Spiel gemacht. Von daher war es weiter. Mhm. Aber und dann du sitzt nur und wartest, dass ich zurückkomme auf die Geschichte von Pommes, oder?
Nee, das fand ich super geil. Das fand ich super geil, diese Geschichte. Also wenn du noch was zu den Orgien von Pommes hinzufügen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber ich werde dich auch nicht zwingen. Wenn du denkst, es gibt was Jugendfreies, was in diesem Podcast geht, dann erzähl gerne. Aber du musst nicht.
Naja, aber wir haben ja bei der Meisterschaftsfeier, wir sind ja dann nach Mallorca geflogen und wir haben ja, ich glaube, gefühlt eine Woche lang haben wir gefeiert.
Da hast du auch jeden Tag 17 gemacht.
Ja, ja, und ja, aber dann sind wir sind direkt zum Spiel geflogen in Melsungen, erinnere ich. Mhm. Und wir waren alle einfach fertig. Aber das war halt, das war gut. Jetzt haben wir Meisterschaft gewonnen, wir haben gefeiert. Aber jetzt geht er rein. Wer feiern kann, kann ja auch dann weiter Handball spielen.
Ja,
und jetzt
ja.
spielen wir in Melsungen und, ja. Das war schon hart.
Ja.
Das war schon hart nach die Woche, muss ich sagen. Aber war eine lustige Woche.
Handballerisch war, ihr habt die Champions League gewonnen beim HSV, ihr habt die Meisterschaft gewonnen. Du hast jetzt, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, warst du bei allen European League-Titeln der Füchse dabei? Bei allen drei?
Nein.
Haben ja, glaube ich, du warst bei
ich
zwei?
Ich war bei zwei dabei.
Ja. Gibt es einen, oder Nationalmannschaft natürlich auch Riesendinge, aber so im Club-Handball mit den Vereinen, war die Meisterschaft das Größte beim HSV oder die Champions League oder was war das Größte für dich im Verein?
Ja, das ist natürlich die deutsche Meisterschaft, muss ich echt sagen. Das war ja, das war riesengroß. Champions League ist auch da oben, muss ich sagen. Mhm. Das ist klar, ein Champions League-Titel ist was ganz, ganz Besonderes. Aber ich habe es so, dass jeder Titel hat seine Geschichte. Jeder Titel ist ja mit am meisten an einer Mannschaft. Und die Club-Titel ist ja. Ist ja was Besonderes. Das ist ja so, du trainierst jeden Tag, du hast ja schwere Zeiten im Verein, gute Zeiten, wo es läuft. Man kämpft sich, quält sich durch eine ganze Saison und dann, wenn man das schafft, zusammen was zu erreichen, ist schon was Besonderes, muss ich echt sagen.
Ja.
Aber klar, so eine deutsche Meisterschaft ist echt, das war geil.
Ja.
Muss sagen, das war ein großes Highlight.
Ja. Könnte ja auch sein, dass mit den Füchsen nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, ich sehe euch da auch wieder im Titelrennen. Hans, wo wirst du denn am Ende stehen? Toremäßig. 2907 sind es jetzt. 3000, 3100, 3200. Was wirst du noch schaffen?
Ah, das weiß ich nicht. Das schauen wir mal am Ende. Also ich versuche mal, das ist ja halt kein richtiges Ziel. Ziel ist ja halt, dass wir hoffentlich was Großes erreichen kann mit Füchsen nächstes Jahr. Die Art und Weise dieses Jahr ist natürlich richtig ärgerlich, weil grundsätzlich haben wir eine sehr, sehr gute Saison geliefert. Dass wir dann in Stuttgart verliert und in Bergische verliert hier am Ende, wo es auf einmal um Meistertitel geht und so, ist natürlich bitter, aber das ist genau da, wo es zeigt, wie stark die Bundesliga ist. So, gibt's ja keinen Gegner, wo man nicht verlieren kann.
Ihr habt wirklich in Anführungszeichen gegen die Kleinsten mit, wenn man so will, verloren. Ne? Das war's ja. Also was
ist halt, das ist ja, wenn man sowas nennt, ist ja auch.
Genau, schau mal, es gibt keine. Du hast völlig recht.
Nein, da gibt's keine. Da gibt's keine.
Ja.
Da ist es halt echt so. Die deutsche Meisterschaft ist so schwer zu gewinnen, weil du musst mal bereit sein, die ganze Jahr. Ein Spiel kann fatal sein. Das haben wir leider nicht geschafft dieses Jahr, aber mal schauen, was passiert nächstes Jahr. Das ist natürlich klar, das wäre geil, dass ich mein letztes Jahr in Bundesliga rausgehen kann als deutscher Meister, aber die Weg ist so lang.
Ja.
Da gibt's ja zuerst gibt's ja ein hartes
vier andere relativ gute Teams, ne?
Ja, zuerst gibt's ja drei Spiele, um diese Saison durchzuspielen und da machen wir eine Bilanz drauf, was wir darüber denkt. Und da gibt es ein hartes Vorbereiten, dass wir bereit sind, um wieder so angreifen nächstes Jahr.
Ja. Hans, dein Torschützenkönig-Titel. Du bist letztes Jahr mit 40 Jahren, ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen, nochmal Torschützenkönig zum dritten Mal in deiner Karriere in der HBL geworden. Wer wird dein Nachfolger? Weil das wirst du dieses Jahr durch die Verletzung nicht schaffen können, den Titel zu verteidigen.
Ja, aber dieses Jahr sieht es ja deutlich aus, oder? Dass Kasper Mortensen den Titel gewinnen wird.
Ja. Dann wollen wir den doch auch direkt noch reinholen. Denn schönerweise hat Kasper uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo Hans, hier ist Kasper. Erstmal mega, mega Glückwunsch zum Torjäger bester aller Zeiten. Das ist keine Überraschung für mich. du bist schon eine Maschine und das wusste ich schon seit 2013, wo ich kam rein in die Nationalmannschaft und habe dann Glück mit dir zusammengespielt seitdem und auch in 2015 in HSV. Und alle wissen schon, was du kannst auf die Platte. Aber was nicht viele vielleicht wissen, ist, dass du nicht nur eine Legende bist auf die Platte, aber auch außerhalb. Weil du hast auch mir gezeigt damals in 2015, wenn ich kam nach HSV, dass es gibt etwas anderes als Handball. Und das ist ein Karaoke-Bar, Thai-Oase hier in Hamburg, wo du hast so geliefert, jedes Mal bei Singen Wonderwall mit Oasis. das steht immer noch klar für mich. Und auch in den Bus auf der Rückfahrt von Auswärtsspiel haben wir so viel Spaß gehabt. Und ich lache immer noch, wenn ich denke von diese schönen Seiten. So, das war eine kleine Anekdote, kleine Geschichte von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, dass wir immer noch gegeneinander spielen bald in Berlin dieses Jahr. Und bis dann, mach gut. Grüße Jeanette und Familie und bis bald. Ciao.
Großartiger Typ, vielen Dank, Kasper Mortensen. Hans, ich weiß nicht, willst du uns einen vorsingen? Hast du Bock? Wonderwall? Jetzt spontan?
Nee. Aber Kasper hat recht, ich habe ja ein kleines Liebe für Karaoke-Bar zu gehen. Ja. Und in Hamburg war ein legendärer Karaoke-Bar, Thai Oase. Und da haben wir schon ein paar gute Abende hingelegt. Aber das haben wir auch teilweise hier in Berlin. Da haben wir schon auch ein paar schöne Abende gehabt, wo es in Karaoke-Bars geendet hat.
Und hast das, ich kenne das nur, ich glaube, die Japaner fahren da total drauf ab. Wie ging das bei, oder ist es in Dänemark auch was Typischeres? Oder wie ging das bei dir los mit Karaoke?
Ich weiß nicht, ob es typisch ist. Es ist auch nicht so, dass ich der beste Sänger ist überhaupt. Aber ich finde es einfach lustig. Wir haben ja. Das ist eine lässige Stimmung und das hat Spaß gemacht. Und irgendwann kam es einfach, dass wir immer dahin gegangen bist.
Und ist das, ich weiß nicht, ist das für dich immer eine, weil du sagst, du bist nicht der beste Sänger. Wird da sich auch ab und an mal lustig gemacht, dass mal einer singen muss, der es vielleicht nicht so gut kann? Oder singen da alle gerne? Ich weiß nicht, ist das so halb Strafe oder gehen alle gerne auf die Bühne?
Ich glaube definitiv, dass alle nicht gerne auf die Bühne gehen. Aber es ist halt auch unterschiedlich, weil, also, lass mal sagen, da gibt es ja unterschiedliche Karaoke-Bars. Also hier in Berlin ist ja halt, da haben wir halt eine Karaoke-Bar, da kannst du einen Raum mieten. Da kannst du alleine, bist du da alleine als kleine Gruppe.
Warte kurz. Oh, das ist dann leichter. Das ist dann leichter, als wenn man vor Fremden singen muss.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und du hast ja als Mannschaft, kannst mal Spaß haben. Und ja, ich finde das lustig. Ja. Ich bin ja auch nicht der immer auf die Bühne geht. Teilweise abends ist ja ein- oder zweimal vielleicht. Und das ist ja, am meisten bin ich auch da, wo ich mal Lieder wähle, wo alle Leute mitsingen kann, weil
ja,
du kannst mal seine eigene Stimme selber ein bisschen im Hintergrund stecken.
Das ist bei Wonderwall überragend, ne? Da kann zumindest beim Refrain singt dann die ganze Bar, oder?
Genau.
So, wie ich es mir vorstelle. Ja.
Genau.
Sehr cool. Wir machen einfach einen ganz kurzen Cut. Also wo wir heute den langlebigsten Handballer überhaupt, kann man das so sagen, zu Gast haben, ist das doch eigentlich ein ganz gutes Thema. Wie passt man so auf sich auf, dass man, sage ich mal, sich früh im Leben schon so auf die Beine stellt, dass man im ganzen Leben so leistungsfähig ist, wie es halt zum Beispiel Hans Lindberg macht. Also bei mir ist es so, ich schaue echt, dass ich was für mich tue, was zu mir passt, was ich gut in meinen Alltag integrieren kann, das ist bei mir AG1. Bei mir ist es unfassbar hektisch, es ist so viel los, jobmäßig, dann will ich Freunde treffen und da fällt manchmal so ein bisschen das um mich selbst kümmern hinten runter. Da ist AG1 für mich einfach eine mega Möglichkeit zu gucken, dass ich meinem Körper helfe, meinem Kopf helfe, den ganzen Stress zu verarbeiten. In AG1 ist ja so das Wichtigste drin, von Mineralstoffen über Botanicals bis Bakterienkulturen, so die wichtigsten 75 Inhaltsstoffe Inhaltsstoffe, alle hochwertig, in einem Löffel, rein in den Shaker, bisschen Wasser dazu und trinken. Das geht einfach so schnell, dass ich das morgen, jeden Morgen easy machen kann. Gibt mir die Power, mein ganzes Pensum, was ich so habe, durchzustehen. Gibt mir auch einfach ein verdammt gutes Gefühl, dass ich weiß, auch wenn ich mal nicht gekocht habe oder vielleicht ja das ein oder andere nährstoffmäßig habe liegen lassen, dass ich da meinem Körper auf jeden Fall was Gutes tue, ist halt eine perfekte Ergänzung, ne? Also zu Sport, ausgewogene Ernährung, kann es nicht ersetzen, aber geile Ergänzung. Wenn ihr auch Bock habt, AG1 mal auszuprobieren, ganz easy, gerade auf athleticgreens.com/handaufsharz kriegt ihr, wenn ihr ein Monatsabo euch holt, kostenlos Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs. Dazu noch das AG1 Welcome Kit und ihr könnt es ja zurzeit einfach ganz easy 90 Tage Geld-Zurück-Garantie testen. Ich kann es euch echt nur empfehlen. AG1 unter athleticgreens.com/handaufsharz. Link auch in den Shownotes. Hans, das würden wir normal jetzt in einem langen Part machen heute. Wie gesagt, wir hatten ja ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber das Wichtige war eh, dich mal zu würdigen für deinen Wahnsinnsrekord. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es, du bist ja in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark geboren, dass du Däne bist, das wissen glaube ich alle, aber du hast auch isländische Wurzeln. Wie ist so bei dir sozusagen der Mix, der dich zum Handball gebracht hat? War das irgendein Freund? War das über die Familie? Weil deine Mutter war auch eine gute Handballerin zum Beispiel, ne?
Ja, also zum Thema. Also ich bin ja eigentlich ursprünglich Isländer. Ich habe ja Nationalität gewechselt, dänische Staatsbürgerschaft gekriegt, wenn ich 18 war. Mhm. Ich bin in Dänemark geboren, aber beide meine Eltern sind aus Island.
Ach, beide sogar, okay.
Aber ich bin in Dänemark geboren, habe ja in Dänemark gelebt. Ich habe viel Familie auf Island und waren ja auch öfters mal da in so einem Sommerurlaub. Ich glaube, es war eigentlich mehr so, dass meine Eltern hat mir einen Monat hochgeschickt, um ein bisschen Ruhe zu kriegen. Dann war ich da oben. Mhm. Aber ja, und was hat mir zum Handball gebracht? Also am Anfang...
Oder wenn ich dich nochmal fragen darf, Hans, sorry, machen wir sofort. Mich interessiert nur... warum du keinen, das hat Gisli Christiansson hat das mal erzählt, warum alle Isländer Son heißen, nach dem Vornamen des Vaters und dann hängt man Son oder bei den Frauen Dottir dran, die Tochter. Wie ist es bei dir, dass du dein Name klingt ja eher dänisch. Wie kommt das, dass du nicht nach dem Namen deines Vaters und dann eben Son heißt?
Ja, aber das hat mein Vater tatsächlich, meine Eltern hat das tatsächlich geändert, weil es ein bisschen problematisch wäre so beim Reisen. Aber es halt zu dem Thema so ein bisschen, ich war nicht bewusst, dass ich Isländer war. Das war mir erst bewusst, als ich war 18. Ich musste ich habe dänische Reisepass gekriegt, durch einen Fehler. Keine Ahnung, warum sowas passieren kann, aber hat passiert.
Okay.
Und ich musste zum Jugend-Europameisterschaft mit der dänischen Nationalmannschaft. Und dann in Dänemark habe ich angefangen, da kriegst du ja, wenn du studierst, kannst du mal Studiengeld kriegen. Und dann habe ich das gesucht und dann habe ich eine Ablehnung gekriegt mit der Grund, dass ich mal keine dänische Staatsbürger war. Also das ist total verwirrt.
Das macht ja wirklich Sinn.
Meine Eltern das gezeigt. Also was ist eigentlich das hier? Also die waren ja auch ein bisschen überrascht, weil... Die haben ja den Gedanke gehabt, aber wusste nicht so richtig, wie das funktionieren würde. Aber dann habe ich den dänischen Reisepass gekriegt, haben gesagt, okay, aber dann ist alles erledigt. Und dann musste ich tatsächlich Stellung nehmen natürlich, ob ich mal Isländer oder Däne werden wollte oder wie sie so sagen. Und
ja.
Das war nie so richtig in meinem Kopf anders als ich. Ich war ja immer in meinem Kopf Däne und von daher war es keine schwere Entscheidung. Immer in Dänemark gelebt, da geboren und das war natürlich ein bisschen verwirrend in die kurze Zeit, aber dann habe ich mal die dänische Staatsbürgerschaft gesucht und das gekriegt.
Krass, aber das ist ja wirklich eine wilde Geschichte. Aber ich nehme an, du hast es nie allein aus handballerischen Gründen nie bereut, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob du mit Island wärst du wahrscheinlich, auch wenn du da dann dabei gewesen wärst, dann wärst du wahrscheinlich nicht Weltmeister und Europameister geworden oder so.
Die Entscheidung lag ja nicht über Handballgründe. Ja. Das war ja halt das war natürlich in einer kurzen Phase viel Gespräch darüber mit meinen Eltern, weil die natürlich Isländer sind, aber die haben gesagt, die Entscheidung musst du mal entscheiden. Und ich habe mich immer als Däne gefühlt. Und von daher, das lag ja nicht da, ob es besser für mich wäre, für Dänemark zu spielen oder Island oder so. Das
war
so
eine
Grundeinstellung, so wie
was. Ich meinte eher im Rückblick quasi, dass du froh bist, dass es Dänemark geworden ist. So ist für Handball ja nicht so schlecht gelaufen. Ja,
die Entscheidung habe ich natürlich nicht bereut. Aber es war natürlich ein bisschen komisch.
Ja, klar.
So als 18-Jähriger auf einmal kriegst du das in den Kopf gespielt, so okay, du musst mal Zustellung nehmen, ob du Däne oder Isländer werden
willst. Krass, ja, kann ich mir gar nicht, ne? Das ist, aber das kann, glaube ich, nur jemand nachfühlen, der so eine ähnliche Entscheidung ist. Ja, glaube ich, in Deutschland mit den Migranten, die sich dann irgendwann entscheiden sollen, das geht auch jedes Jahr hin und her, ob man dann beide Staatsbürgerschaften behalten darf oder ob man sich entscheiden muss. Das ist schwer zu verstehen für jemanden wie mich, der immer nur in einem Land sozusagen war. Hans, und dann der Weg zum Handball, sorry, da habe ich dich vorhin kurz abgefangen. Wie ging das los?
Ja, aber am Anfang hat es eigentlich schlecht losgegangen, weil ich habe es versucht, mal so als 9 oder 10 Jahre alt. Und ich komme ja da, wo meine Eltern immer noch wohnen und da, wo ich aufgewachsen bin, ist eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern. Und da waren ja tatsächlich 3 anderen Jungs, der Handball gespielt hat. Und dann haben wir zusammen mit die Mädels trainiert. Und das hat mir wenig gefallen. In dem Alter war es ein bisschen, was ist hier los? Und ich habe eigentlich alle möglichen Sportarten probiert. Ich habe gleichzeitig habe ich von 5 bis 14 Jahre alt habe ich Fußball gespielt. Aber ich habe so viel Energie gehabt und ich habe alles möglich probiert: Basketball, Tennis, Badminton.
Ach, was weiß
ich denn? Okay. Alles möglich. Und Anfang war ich so 2-3 Monate in Hamburg gespielt und dann hast du gesagt, nee, das ist nichts für mich. Habe ich wieder aufgehört und dann kam es wieder so bei der Alter, so bei 13, 14 da haben wir so ein Schulturnier Handball gehabt, wo eine von meiner Klasse so Handball, er war ja auch von Mannschaft in der Stadt und der Mannschaft in der Stadt ist dann zusammengelegt mit der Nachbarstadt. Und auf einmal war es eine ganz talentierte Mannschaft und er hat mich so gefragt beim Schulturnier, so, hey, ob ich vielleicht Bock hätte, so mit zum Training zu kommen. Ja, okay. Fand es eigentlich lustig, habe es schön gefunden. Ich habe ein paar Tore geworfen. Beim Fußball war ich Linksverteidiger.
Also einer, da geht die, nicht so viel mit Toren.
Eine dieser Gurken, was macht man damit? Okay, nicht runter, Linksverteidiger. Wenn du Ball kriegst, einfach wegkicken, schnell.
Aber du warst auch Linksfuß wahrscheinlich, oder? Du bist ja auch Linkshänder, warst auch Linksfuß, ja.
Auch Linksfuß. Und dann bin ich dann zum Training gekommen und das hat Spaß gemacht und dann habe ich gleichzeitig so Handball und Fußball ein Jahr lang gespielt und dann musste ich mal auf einmal entscheiden, weil dann war es so ein bisschen, es war schon problematisch, die erste Jahr so mit Trainingszeiten, so gleichzeitig auf dem gleichen Tag und so und dann war es so, okay, jetzt musst du dir entscheiden, weil jetzt auf einmal fangen wir an, mal 3-4 Mal die Woche zu trainieren und das war es genau das gleiche beim Fußball und dann hat es einfach zu dem Punkt gekommen, wo es hat mir mehr Spaß gebracht, also Handball zu spielen. Ich fand es lustiger, ich habe tolle Freunde da gefunden und da war es okay. Dann habe ich aufgehört mit Fußball zu spielen und dann los mit Handball.
Aber das finde ich toll. Also bei dir ging es scheinbar direkt sehr viel um Spaß, ne? Wo du dich einfach wohler gefühlt hast. Hast du auch schon gemerkt, dass du ein großes Talent bist? Oder du hast es, also du bist ja jetzt sicher auch damals nicht 10 Meter hoch gesprungen und hat gesagt, wow, sondern du warst. Oder warst du
ich habe schon von Anfang an ein Talent gehabt. Ich war ganz schnell zum Talenttraining und das hat auch ein bisschen vielleicht zu schnell gegangen, weil ich kam und habe ja nicht alle Regeln so richtig im Griff. Und das war ja auch damals, das war ja auch um Spaß. Das ist ja halt, ich bin ja da, wo ich sage, Sport als junger Mensch, es muss Spaß beibringen. Das geht ja um Freunde zu finden, um und ja, Spaß zu haben. Und in dem Alter habe ich, ich habe ja null Ahnung gehabt, dass man professionell davon leben könnte oder, also das war halt, es war mir gar nicht bewusst.
Krass, das war nicht mal ein Traum für dich, sondern du hast einfach nur so.
Nein, das war, ich wusste es, ich habe einfach eine tolle Zeit gehabt mit Freunden und Kumpels als junge Spieler und wir waren eine ehrgeizige Truppe und haben Gas gegeben und das kam so erst richtig zu mir als 17 Jahre alt. Da habe ich mal angefangen, so, das war mein letztes, so damals war so letzte Jugendjahr, so 17, 18 Jahre alt. Und da habe ich entschieden, weil da waren ja schon ein paar Seniorenvereine, da mich so in Dänemark gefragt hat, ob ich Bock hätte, um da zu kommen. Und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, so zu früh waren und
ja.
Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und habe ich mir entschieden, um die letzte Jahr als Jugendspieler fertig zu machen. Und dann bin ich dann nach so einem, was war das? Das war ja Europameisterschaft mit Jugendnationalmannschaft gefahren. Und da auf einmal, da redet man natürlich über die anderen Mannschaften und Spieler und so hier und da. Und alle haben damals darüber gesprochen, den Laszlo Nagy, der Ungare.
Ja.
Oh, weil er hat ja da gerade ein, ich glaube, hat 8-Jahres-Vertrag gemacht in FC Barcelona.
Ui, und okay.
Da war es mir so ein bisschen, okay, also Vertrag, also okay, also er kriegt Geld dafür. Ja, und er kriegt viel. So, okay. Ach, komm,
krass.
Das war echt so krass. Ja. Und da habe ich so ein bisschen vergleicht, okay, er ist auf dem Weg nach FC Barcelona und ich spiele meinen Jugendverein immer noch. Da ist schon ein Stück hin und dann bin ich ja den Jahr bin ich zum Osterteam gewählt und da war es mir schon bewusst so ein bisschen, okay, vielleicht ist es auch ein Weg für mich. Und dann bin ich nach der Meisterschaft bin ich dann zurück zu meinem Jugendverein und habe ja dann 5-6 Spiele gespielt und ich war da Rückraum rechts, aber da war
ach nee, du warst noch doch. Okay,
und da war es jeder Spiel Manndeckung und viele Toren, aber es hat mir so ein bisschen geprägt, dass ich bei diesem Turnier war und es war also okay, vielleicht soll ich mal versuchen, den Schritt jetzt zu nehmen von Spaß und Freundschaft zum bisschen mehr professioneller Möglichkeiten. Und da kam ja mein erster Senior-Trainer hat mir, also ständig angerufen, mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Das war ja dann in der beste Liga und ich glaube, mir war es so ein bisschen, aber ich habe keinen Bock auf den Bank zu sitzen und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gut genug bin zu sagen, weißt du was, du bist gut genug und du wirst ja hier kommen und du wirst ja 60 Minuten spielen. Und da hat mir überredet und bin ich dann den Schritt gegangen, Mitte der Saison, in November Monat, glaube ich, Oktober oder November und hat dann gespielt. Hat er einfach gesagt, du bist so ein großes Talent und spiel einfach. Und die Fehler, die du machst, die lernst du davon.
Ja, geil. So muss man es machen mit jungen Spielern.
So,
und
so
war das auch noch Rückraum rechts damals, Hans?
Oder nein, da bin ich.
Dann bist du schon auf rechts außen gewechselt?
Ja, das, und ich war auch auf Jugendnationalmannschaft, war ich auch rechts außen.
Ja, also. Okay. Hat dir das geholfen, so vielleicht vom Spielverständnis auch mal halb zu spielen?
Das weiß ich nicht, das kann sein. Also damals war ich bin in einem kleinen Dorfverein, das war halt, ich war der Einzige, ich glaube sogar, wir waren zwei Linkshänder. Und das war einfach, ich war dann, von uns zwei war ich der beste Rückraumspieler. Und dann war ich, okay, dann bist du Rückraum rechts. Ist
ja
gut.
Ah, okay. Halt. Ja, macht Sinn, ja.
Ja.
Und da warst du, das ist das Team Helsinge, ne?
Nein,
das
ist nicht Team Helsinge, das ist mein erster Seniorenverein. Mein Kindverein heißt HÖJ, das ist die, auf übersetzt ist das die Teamgemeinschaft Ölstöcke Jüllinge, die zwei Städten.
Ja, okay. Aha. Ach so, das war, da hast du bis 1999 gespielt. Okay, das war noch davon. Und das ist der Verein, wo du jetzt auch wieder hingehen wirst?
Genau.
Was du vorhin schon erzählt hast. Okay, cool. Ja. Und dann, dem bist du dann sozusagen entwachsen oder wann? Also 1999 war dann der Schritt schon in den Profi-Handball rein, kann man das so sagen?
Genau, ja.
Das ist Wahnsinn, ey, das ist 24 Jahre. Hast du dir das mal bewusst gemacht? Das heißt, du bist jetzt 24 Jahre Profi-Handballer.
Das ist eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit, ja. Weißt du, was ich vor 24 Jahren gemacht habe? Da war ich noch in der Grundschule, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich gerade Lesen und Schreiben gelernt. Unglaublich, ey, was du für eine Ära hinter dir hast. Und dann, wie muss ich mir das Team vorstellen? War das ein richtig gutes Team damals in Dänemark? Und wie ging es so mit deiner Entwicklung weiter?
Das war halt, wir waren ja einer der Mannschaften, der immer gekämpft hat, um zu überleben. Jedes Jahr. Und wir haben das eigentlich immer geschafft. Wir waren ja immer in die erste Liga da. Und da habe ich viel Spielzeit, ich habe mich riesen entwickelt, tolle Schritte, und dann irgendwann kam so der Zeitpunkt, so, okay, ich muss mal meinen nächsten Schritt gehen, und dann habe ich mal die Möglichkeit gehabt, um zu Top-Mannschaften in Dänemark zu gehen, tatsächlich, und da habe ich mir entschieden, so, okay, was soll ich ja jetzt machen? Und da habe ich mal entschieden, dahin zu gehen, wo Nikolai Jakobsen. Er war ja da als spielender Co-Trainer in Viborg. Und das war für mich so der Ausschlag, dass ich dahin wollte. Weil wenn jemand mir was lernen kann, dann ist es definitiv er. Und da die 2 Jahre in Viborg hat mir, da habe ich eine Riesenentwicklung gemacht. Technisch, mental, spielerisch. Habe ich richtig, richtig viele Schritte. Da hat Nikola mir unfassbar viel geholfen. Das war natürlich sein Anfang von seiner Trainerkarriere. Und kannst du dir nur vorstellen, du siehst ja, wo er jetzt ist. Also für mich ist er, ohne alle Trainer zu kennen, aber einer der weltbesten Trainer.
Ich meine, der hat jetzt drei WM-Titel am Stück geholt, ne? Das ist, glaube ich, das kann man ihm nicht absprechen, dass er das, das ist. Ne? Bundesliga war er auch herausragend erfolgreich mit den Löwen am Ende.
Für mich einer der taktisch beste Trainer, die ich je hatte, muss ich sagen.
Was macht er? Was ist das vielleicht? Kannst du das irgendwie, oder ist das zu komplex, oder kannst du erklären, was er macht, was er besser macht?
Das ist zu komplex, so ein Gespräch, aber er weiß genau, wie er spielen möchte und wie und kann es umsetzen, kann es in Trainingseinheiten und er schafft die Balance hinzukriegen, gute Stimmung und Spaß in Trainingseinheiten, gleichzeitig mit Seriosität.
Und ist aber auch mal, das hat Andi hier mal erzählt, von dem muss man sich ja auch mal was anhören. Oder hat er dich nie angeschrieben?
Doch. Ja. Natürlich, ja. Natürlich. Da kommt keiner frei, glaube ich. aber das gehört auch dazu. Natürlich ist es auch ein Ding. Er fordert ganz, ganz viel. Und wenn man als Profisportler was möchte, ist es natürlich auch, mit guten Spielern zu spielen. Und das haben wir in der dänischen Nationalmannschaft. Und teilweise ist die Trainingseinheiten schwerer und harter als die Spiele. Weil jeder kommt mit 100% Einstellung und Leistung und will ja richtig gern was zeigen. Und die Tempo ist die ersten 3-4 Tage beim Sonnentrainingslager ist unfassbar hoch. Also, und in meinem Alter, da muss ich mal schon mir Mühe geben, um mitzuhalten. aber es macht unendlich Spaß, bei so einer Mannschaft mitzuspielen und mitzutrainieren. Also die Trainingseinheit ist Weltklasse. Ja. Das ist richtig, richtig hohe Niveau. Und das fordert er. Er fordert, dass man das jedes Mal beweist. Und das macht ihn auch, ja.
Ich weiß, das ist gar nicht so leicht dann selber zu beantworten, aber ich frage mich jetzt so, du bist dann 2007 nach Deutschland gegangen. Wir haben vorhin schon drüber geredet, du bist jetzt 16 Jahre hier und du hast ja diese ganzen Titel mit der Nationalmannschaft geholt. Und ich glaube, die Dänen gucken ja auch viel nach Deutschland, gucken viel die HBL durch die geografische Nähe. Weißt du das eigentlich selber? Wie wirst du in Dänemark gesehen? Weil Kretsche das ja so ein bisschen angerissen hat, er ist sich gar nicht sicher, ob du, damit hat er, glaube ich, hierzulande gemeint, ob das allen so klar ist, was für eine Ikone und was für eine Legende du bist. Wie reagieren die Menschen in Dänemark auf dich, wenn sie dich sehen?
Och, die Menschen sind ganz locker. Also das ist ja, in Dänemark geht man, was heißt gut damit um? Also Leute schätzen das natürlich. Ich schätze da auch, dass wenn jemand positive Feedback gibt, aber Freunde, Leute sind ja lieb und nett und frag mal höflich für ein Bild, wenn es ist. Und sonst lassen die auch Leute in Ruhe. Lass mich auch in Ruhe. Es halt, sind ja halt Menschen. Und ich weiß ja nicht so, wie soll ich mal sagen, ob ich weiß, wie die Leute mich sehen. Also ich hoffe, dass Leute haben ja einen positiven Eindruck von mir als Spieler und als Mensch. Ich versuche mal was zurückzugeben. Ich hoffe, dass ich mal viele Kindern inspiriert hat. Ich hoffe, dass ich mal Leute Freude gegeben hat, beim Handball zu spielen und mit dem zu quatschen und Autogramme zu geben und Bildern. Ich versuche meine Armee immer das zu geben, was die wollen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Nee, Hans, ich glaube, das ist das Perfekte, weil uns leider auch ein bisschen die Zeit, ich würde so gern noch mit dir auch noch mehr über Hamburg reden und die Berliner Anfangsjahre und so, aber ich glaube, das war jetzt das ultimative Schlusswort und inzwischen, man darf ja auch mit allen Regeln, ein, zwei Leute hatten wir ja schon mehrfach bei Hand aufs Herz, du hast ja so einen Ikonenstatus, mit dir kann ich mir gut vorstellen, dass es auch irgendwann anders nochmal eine zweite Folge gibt. Ich wollte dir wirklich großes Dankeschön sagen, dass wir das noch so schnell hinbekommen haben, stand die letzten zwei Tage auf wackeligen Beinen. Ich finde es mega, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast und Hans, mach einfach genauso weiter. Wir genießen das alle unglaublich, dir bei jedem einzelnen Tor zuzuschauen. Und für mich kann ich dir sagen, ist mir so klar, ich werde, weil ich dann immer sehr melancholisch werde, wenn ich weiß, dass es zu Ende geht. Jetzt habe ich ein Jahr, mich auf dein Karriereende, was die HBL angeht, vorzubereiten. Und ich werde es bei jedem Tor genießen, was ich noch von dir sehen kann.
Das freut mich sehr.
Vielen Dank. Tausend Dank.
Hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Sehr cool. Ich danke euch fürs Zuhören. Abschlussfolge wird es natürlich noch geben nach der Saison. Heute haben wir eine absolute Legende gewürdigt. Den Mann, der mehr Tore in der HWL geschossen hat als jeder andere. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und nochmal vielen Dank an Hans Lindberg. Danke, Hans. Und ciao.
Bitte. Ciao.